Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Medienwoche, dem wöchentlichen Medienpodcast mit mir, Christian Meyer von der Welt und mit
Stefan Winterbauer von Media. Hallo auch von meiner Seite, da sind wir wieder. Kurze Sommerpause gestoppt, gehabt.
Ich hatte wöchentlich gesagt.
Ach so. Ja,
fast wöchentlich wollte ich sagen, aber es ist ja nur die das waren ja nur meine Sommerferien, die jetzt vorbei sind.
Es gibt Leute, die verlangen schon, dass wir unseren Urlaub bitte synchronisieren sollen, damit die Medienwoche nicht so lange pausiert. Aber ich weiß, ich fürchte, wir kriegen das nicht hin. Oder wir müssen zusammen Urlaub machen und dann aus dem Urlaub noch podcasten. Aber ganz so weit ist es noch.
Und wenn wir dann wiederkommen, dann ist der Podcast vorbei, weil wahrscheinlich, wenn wir zusammen Urlaub machen.
Dann gibt's weil wir uns zerstritten haben, natürlich. Ja, klar. Unvermeidlich, ja.
Es tut mir leid, dass ich immer so negativ denke. Nein.
Es sind diese Zeiten.
Ich glaube, wir kriegen es nicht anders hin. Es sind ja auch unterschiedliche Bundesländer, Ferien. Ja,
Berlin und Baden-Württemberg.
Und da Welten eigentlich auch zwischen uns.
Absolut. Und du in der Stadt, ich auf dem Land. Wir sind, gegensätzlicher geht es eigentlich kaum. Nicht weiterreden. Und das bedeutet aber, demnächst machen wir nochmal Pause, wenn ich nämlich nochmal Urlaub habe. Aber wir schauen mal, wir kündigen das dann auch nochmal an. Ja, und dann geht's in den Herbst hoffentlich wieder alles ganz normal. So, jetzt steigen wir langsam ein. Wir haben uns mal überlegt, wir machen heute mal ein bisschen eine Aufarbeitung von einigen Dingen, die so liegen geblieben sind, während wir weg waren. Ja, es gibt ein bisschen Themen, ein bisschen schwergängig auch, tut mir leid, obwohl es Sommer ist, müssen wir euch mit diesen Themen behelligen, weil es waren mal die Medienthemen, die da diskutiert wurden. Ja, so.
Und manchmal, wenn man weg ist und dann liest, man liest ja automatisch weniger. Ich habe mich auch bemüht, gar nicht so viele Nachrichten zu schauen. Dann denkt man sich so einerseits, jetzt wäre es ganz interessant und andererseits, gut, dass ich mich da jetzt gerade nicht mit beschäftigen muss. Ne? Da ist immer so ein Hin und Her. Aber wenn man dann zurückkommt, muss man es alles wieder lesen. Und das haben wir in dieser Woche getan, alles nochmal zusammengetragen. Und wir haben zum Anfang so einen Schwerpunkt, den man unter Medienvertrauen mal wieder einordnen kann, so ein wem vertrauen die Medien, was ist mit den Journalisten, es gibt Journalisten.
Das hast du im Vorgespräch schon gesagt, wir reden über die enttäuschten Journalisten, die von ihren Medien enttäuscht sind.
Und goodbye sagen oder schon länger gesagt haben, aber einsteigen wollten wir mal mit einem Thesenpapier der Süddeutschen Zeitung, deren Redaktionsausschuss, also das ist eine Reihe von, zwei Handvoll Redakteuren der Süddeutschen Zeitung, die zu einem Redakteursausschuss gehören, und die haben sich zusammengesetzt und haben so 10 Punkte zusammengestellt, um das Selbstverständnis der Süddeutschen Zeitung, vor allem der Redaktion der Süddeutschen Zeitung, zu beschreiben. Ja, also da steht dann zum Beispiel als erstes drin, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Süddeutschen Zeitung begreifen sich über alle Ressorts und Veröffentlichungskanäle hinweg als eine Redaktion. Das empfand ich jetzt als irgendwie selbstverständlich, aber schön, wenn man es mal aufschreibt, oder?
Ja gut, ich meine, alle diese Punkte sind eigentlich selbstverständlich, finde ich. Ich meine, man könnte jetzt einzeln vorlesen. Es geht weiter mit Punkt 2. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der SZ hören einander zu, unabhängig von Alter, Geschlecht, Hierarchie und Betriebszugehörigkeit.
Ja. Klingt aber so ein bisschen so, als wenn sie das im Augenblick nicht tun, sonst vielleicht nicht.
Es gab ja einigen Ärger dort und gibt ihn mutmaßlich vielleicht noch, ja, kommen wir auch gleich noch zu einem Punkt. Es gibt ja da Konflikte zwischen Online und Print auch. Die Online-Chefin, die auch in der Gesamtchefredaktion der Süddeutschen Zeitung war, ist ja da gegangen, im Streit so ein bisschen, weil der Vorwurf da war, die alten weißen Chefredakteure, ja, haben keine Ahnung von den Sorgen oder von den Nöten der jungen Journalisten und von digital und so weiter. Also es ist diese Konfliktlinie, die es in mehreren Medien auch gibt, zwischen, ich sag mal jetzt, lange dabei seienden Führungskräften, meistens Männer, und jungen Redakteuren oder Redakteurinnen und Print und Digital. Immer noch. Lange Zeit war das ja beim Spiegel immer das große Thema, diese Kluft zwischen der Print- und der Digitalredaktion. Aber bei der SZ ist es offenbar auch irgendwie eine Kluft. Es ist in vielen Medien.
Es ist bei allen. Also bei uns jetzt zum Beispiel, wir haben so, glaube ich, so ein bisschen den Vorteil, dass wir schon Print und Online ganz lange zusammengelegt haben. Das ist für eine Tageszeitung, gut, die Süddeutsche ist auch eine, aber anders als beispielsweise für den Spiegel auch leichter gewesen vom Workflow. Aber diese Unterschiede, du machst jetzt, ich bin Online-Redakteur, du bist Print-Redakteur und so, das, ja, ich will nicht sagen, dass es das gar nicht mehr gibt manchmal, aber das ist viel weniger wichtig, glaube ich, als bei anderen Medien. Was, glaube ich, signifikant wichtiger geworden ist, ist sozusagen diese Gegenüberstellung manchmal zwischen jungen und älteren Kollegen, zwischen der Weltsicht. Das tritt in manchen Medien stärker auf, dieser potenzielle Konflikt, als in anderen. Ne? Da beschäftigen wir uns auch gleich noch mit. Und daher rührt vielleicht auch dieser Punkt, wir hören uns einander zu, unabhängig von eigentlich dem Status, muss man ja sagen, der gemeint ist. Ja,
eben ihr Alter, Geschlecht, Hierarchie. Also Alter sind dann die Alten, Geschlecht die Männer, Hierarchie die Chefredaktion und Betriebsführigkeit gemeint online versus digital, wenn ich das jetzt mal so für mich aufdrösele. Ja. Trotzdem finde ich das ein bisschen platt. Ich weiß nicht.
Na gut, und dann, vielleicht braucht es manchmal so diese Mission Statements, um selber nach innen und nach außen zu signalisieren, dass man sich um sowas Gedanken macht.
Dann die Süddeutsche Zeitung ist ein vertrauter, unbestechlicher, neugieriger, offener, kluger und wenn möglich heiterer Freund und Begleiter.
Na gut. Ja, die Witze-Seite, immer gern gelesen.
Ja, oder die Karikatur, gab es ja auch schon mal hier und da ein bisschen Ärger. Ja, so geht es jetzt weiter.
Wichtiger oder interessant, und das leitet vielleicht ein bisschen auf das nächste Thema hin, ist, fand ich, Punkt 6, ein guter Text ist ein guter Text.
Ja, das finde ich aber auch dann, total
Ja, aber dann geht es ja so weiter. Die wichtigsten Kriterien für einen Text sind nicht rechts, links, Mann, Frau, progressiv, konservativ, sondern ob ein Text den journalistischen Standards entspricht. Ja, und da sind wir dann in einer
brillante Überleitung.
Ecke, ja, danke schön. Da sind wir dann in einer Ecke, wo man sagen kann, stimmt das denn wirklich so? Ja, sind das die Kriterien? Oder als Zeitung ist man ja auch am Ende ein Tendenzbetrieb. Gibt es doch Themen, wo man dann sagt, nee, da sind nicht nur die journalistischen Standards entscheidend, sondern darum, worum geht es und steht man da auf welcher Seite?
Erklär doch mal schnell, was ein Tendenzbetrieb ist. Vielleicht weiß der eine oder andere das nicht. Wer jetzt nicht in der Medienblase daheim ist, oder?
Ja, nee, aber eigentlich ein Medium, das sozusagen sich die Freiheit rausnimmt, eine Position zu haben, würde ich jetzt mal sagen, oder?
Ich glaube, so richtig eine feste Definition gibt es, glaube ich, gar nicht. Ich verstehe es so, dass praktisch ein Medium hat eine Position oder neu, wie man heutzutage auch sagt, irgendwie eine Haltung, ja. Und es kann natürlich auch sein, dass ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin vielleicht nicht mehr dazu passt, ja, zu dieser Haltung, die das Medium hat. Und dann kann es sein, dass man sich auch irgendwie auseinander dividieren muss, ja. Das heißt, es kann jemand auch, wenn es hart auf hart kommt, vielleicht, ja, ich weiß nicht, kann jemand entlassen werden deswegen, weil er gar nicht mehr zur Linie der Zeitung passt?
Nein.
Ich weiß es nicht.
Nein,
natürlich nicht. Aber im Regelfall ist es ja dann so, man einigt sich dann, dass man geht, ja.
Im besten Fall aber versteht man sich, finde ich, als Redaktion so, dass es unterschiedliche Positionen und Meinungen gibt. Und das heißt ja nicht, dass man zu bestimmten politischen Themen beispielsweise keine Blattlinie hat.
Aber es ist ja
man
zum Beispiel kann unterschiedliche so, Auffassungen haben. Auch dein Arbeitgeber, Axel Springer, die haben ja auch so Statuten und alles Mögliche. Und da steht doch irgendwie auch drin in den Werten des Unternehmens, wir sind für das Existenzrecht Israels oder so oder irgendwie, ne? Oder transatlantische Beziehungen werden unterstützt und so. Das ist, glaube ich, die Tendenz des Unternehmens, des Medienhauses, Oder zum Beispiel die FAZ, ist, ich weiß nicht, ob die das verschriftlicht haben, aber ist ja klar, dass sie für die wirtschaftliche Ordnung irgendwie stehen, Und die Taz auf der anderen Seite ist natürlich ein Medium, was bekanntermaßen dafür steht, für eine eher linke Haltung, für eine Gleichstellung, für eine feministische Grundhaltung vielleicht auch, Und das würde ich sagen, ist dann die Tendenz dieses Medienbetriebs. Und wenn jetzt jemand stramm konservativ ist und BWL-Student, marktwirtschaftlich, Seitenscheitel, Frisur, der wird sich vermutlich nicht als erstes bei der Taz bewerben. Ja, und der würde, ja, selbst wenn er sich da bewirbt, vielleicht auch nicht als erster eingestellt werden. Und das ist, glaube ich, das, was man sagt, ein Medium ist ein Tendenzbetrieb, oder?
Ja, kann man so sagen. Also ist es ein Medium, ist ein Betrieb, der sozusagen vor allem darauf ausgerichtet ist, Meinungen zu verbreiten, zu berichterstatten, Informationen zu verbreiten. Ne? Also auch eine Partei ist Tendenzbetrieb.
Ja, klar.
Ein Unternehmen sozusagen.
So. Was für eine bestimmte Richtung, für eine Position, für Haltungen steht. Manchmal sind die verschriftlicht, manchmal nicht.
Das heißt aber eben nicht, wollte ich nochmal sagen, dass man eine Tendenz nur hat. Das Wort kann, glaube ich, so ein bisschen missverstanden werden. Es geht nicht darum, dass man hier eine Tendenz verbreitet, sondern dass es um Meinungsäußerungen geht.
Ja, klar. So. Das heißt nicht jetzt, dass, um nochmal bei dem Beispiel FAZ zu bleiben, dass da niemand einen Kommentar schreiben darf, der jetzt irgendwie eine Firma kritisiert oder der die Marktwirtschaft kritisiert, ordnungspolitisch. Ja. Oder dass in der Taz sind ja auch Artikel erschienen, die diese Polizistenkolumne kritisiert haben. Es gibt in den Redaktionen dann natürlich diese sogenannte, Achtung, Binnenpluralität wieder, dass Einzelne natürlich einzelne Meinungen haben und die auch artikuliert werden dürfen. Trotzdem hat das ganze Medium als solches eine gewisse, deswegen heißt es ja auch nicht Richtung oder Meinungsbetrieb oder so, es ist nur eine Tendenz. Ja, also diese Haltung lehnt in eine bestimmte Richtung. Das heißt aber nicht, dass es da nicht gewisse Schattierungen gibt oder Unterschiede oder auch mal eine querschießende Meinung oder Haltung. Aber in der Tendenz bewegt sich das Medium in einer bestimmten Strömung.
So würde ich das sagen. Aber um das nochmal zum Abschluss zu bringen, er hat auch nur sozusagen so eine betriebsrechtliche Aspekt, dieser Begriff, weil man als Tendenzbetrieb auf die Bestimmungen der Betriebsverfassung eigentlich auch nur eingeschränkt angewendet werden dürfen. Das ist zum Beispiel auch wichtig. Mhm. Wir kennen uns da im Detail, was das.
Also arbeitsrechtlich bitte nicht darauf berufen, was wir jetzt
nein,
da sagen.
Nein, bitte keine arbeitsrechtlichen. So, jetzt lange Überleitung. Ja. Aber deswegen haben wir auch mit der Süddeutschen Zeitung angefangen. Es geht um einen langjährigen Redakteur, ja fast schon Star-Reporter der Süddeutschen Zeitung, Birk Meinhardt, der ziemlich lange gearbeitet hat, von 1992 bis 2012 insgesamt für die Süddeutsche Zeitung, kam aus Ostdeutschland direkt nach der Wende. 1992 war er, glaube ich, der erste ostdeutsche Reporter, der bei der Süddeutschen Zeitung angefangen hat und ist da wie so ein Exot bestaunt worden. Da hat er mal russisch telefoniert, sagt Meinhardt in einem Buch, über das wir jetzt sprechen wollen. Und alle hätten sich laut seiner Erinnerung zumindest um ihn geschart und hätten ihn angeschaut, wie so ein, war das jetzt russisch? Ja. Mhm. Und dieser Birk Meinhardt war ziemlich erfolgreich bei der Süddeutschen, hat er erst als Sportredakteur angefangen und hat sich dann immer mehr so für die Reportage, auch politische Reportagen und Themen interessiert, hat zwei Kisch-Preise gewonnen, so eine der höchsten Auszeichnungen für Reporter und hat jetzt, ausgerechnet jetzt, ein Buch geschrieben.
War das dein Handy?
Okay. Ich habe das Handy. Und er hat ein Buch geschrieben, Wie ich meine Zeitung verlor, heißt das. Erschienen im Verlag Das Neue Berlin und er beschreibt da eigentlich so seine fortschreitende Entfremdung von der Süddeutschen Zeitung, die er halt 2012 verlassen hat.
Mhm. Das Buch heißt Wie ich meine Zeitung verlor. Ja,
genau.
Mhm. Ja, und ja, das hat für Debatten gesorgt, weil es passt so ein bisschen in diese ganze Diskussion jetzt, die herrscht nach dem Motto, darf oder können die Journalisten in dem Medium eigentlich noch alles so wiedergeben, ihre Meinungen oder ihre Haltungen verbreiten, frei, ja, auch wenn die vielleicht nicht der Tendenz des Betriebes entsprechen oder wenn sie gegen die, ja, in Anführungsstrichen herrschende Meinung sind oder herrscht so eine Gleichförmigkeit, ob die jetzt aufoktroyiert ist oder unausgesprochen gelebt wird. Es ist ja immer so dieses Stichwort, die Mainstream-Medien heißt dann immer, dann kommt man gleich auf die Lügenpresse-Vorwürfe, das hängt da alles ein bisschen mit zusammen. Also der Generalvorwurf ist ja, die großen Medien, die berichten alle mehr oder weniger so ein bisschen gleichförmig. Die haben mehr oder weniger alle mehr oder weniger linksliberale Haltung durch die Journalisten, die auch häufig ähnlich sozialisiert sind. Und die haben so eine Art Sendungsbewusstsein auch. Also da, ja, der berühmte Spiegelspruch, sagen, was ist, der würde nicht mehr so gelten, sondern es wird mehr so gesagt, was gewünscht ist, ja. Und darum dreht sich dieses Meinhard-Buch auch ganz stark. Der hat dann diverse Reportagen mal geschrieben, mit denen er angeeckt ist in der Redaktion, die dann nicht veröffentlicht wurden oder die er umschreiben sollte.
Naja, da, ja.
Oder?
Ja. Ja, also ich finde, man muss es schon beschreiben, um was es geht, weil divers ist, also erstmal, die Grundthese, glaube ich, muss man erstmal sagen, ist, dass er sagt, er kommt aus dem Osten, hat dort vor Zeitungen gearbeitet und da sind einige seiner Reportagen nicht veröffentlicht worden,
Die irgendwie
den Leuten nicht in den Kram gepasst haben. Und jetzt kommt er zur Süddeutschen, es ist das Paradies erstmal. Er kann machen, was er will, und am Anfang 99, also als er so Reporter dann war, hat er mal eine Geschichte über einen Immobilienmakler geschrieben, die negativ war, und dann hat das Blatt angeblich eine 500.000 Euro an Anzeigeneinnahmen gekostet, aber kein Problem. So, aber die Schritte, die er da in seinem Buch, das heißt auch ein Jahrebuch, beschreibt, ist also chronologisch sortiert, sind schon relativ groß. Dann wollte er 2004 eine große Reportage über die Deutsche Bank schreiben, und eigentlich hat er keine Ahnung davon gehabt, hat er auch selber also aufgeschrieben, aber der Ressortleiter Seite 3 hat halt gesagt, mach trotzdem mal, das ist ja gerade gut. Und dann hat er 3 Monate oder länger dran rumrecherchiert, hat den Text geschrieben, einen sehr kritischen Text, in dem es im Wesentlichen darum geht, dass die Bank da den Investmentbankern zum Opfer gefallen ist, und die würden dann mittelständische Betriebe in den Ruin treiben, und da hat er so ein Beispiel, und der Joe Ackermann, der damalige Chef, kommt da gar nicht gut weg, und er ist in Urlaub gefahren und seine Geschichte ist aber gar nicht erschienen. Und als er zurückkommt, heißt es, der Wirtschaftsressortleiter wäre dagegen gewesen. Ja, und dann zitiert er aus so verschiedenen Mails, und sozusagen seine Story der Geschichte ist, die haben das nicht veröffentlicht, weil ihnen meine Meinung zur Deutschen Bank nicht gepasst hat oder meine Recherche zur Deutschen Bank. So, das ist seine Geschichte. Ich glaube, das sieht man bei der SZ ein bisschen anders. Und die zweite große Geschichte, die nicht veröffentlicht worden ist, drehte sich um dieses Thema Rechte, Rechtsextreme. Und da hätte er sich gefragt, das war dann 2010, gibt es eigentlich Rechte, die verurteilt worden sind von einem Gericht, auch in der Öffentlichkeit, obwohl die Tat, die ihnen zur Last gelegt wird, gar nicht begangen haben. Und da hat er auch 2 gefunden. Und die beschreibt er, einer ist sogar ein recht bekannter Fall, auch andere, viele andere haben darüber geschrieben. Da ging es um einen Angriff auf einen schwarzen Mann in Potsdam, während der Fußball-Weltmeisterschaft geschah das, und das sorgte für ziemlich viel Aufsehen. Aber der war es gar nicht, den die Medien da anfangs, also den überhaupt die Polizei und in dem Zuge auch die Medien als Täter ausgemacht hatten. Und er verurteilt aufs Schärfste und nennt auch so Günther Jauch beispielsweise als jemanden, der da so eine Kampagne gefahren hat.
Wobei er den Namen nie nennt, ne? Er nennt ja generell gar keinen Namen in dem Buch.
Jauch nennt er.
Sagt er nicht immer nur der Moderator?
Ja, müssen wir nochmal nachschauen, aber es ist klar.
Ja, aber es ist klar, wen er meint, auf jeden
geht.
Fall.
Auch, er nennt relativ wenig Namen, also nicht, aber Namen nicht von der Zeitung, also nicht die so Namen der Chefredakteure der Süddeutschen und so. In dem Fall nennt er das, glaube ich, weil die Namen ja in der Reportage drinstehen. Das hätte ja komisch. Die Reportagen, die nicht gedruckt wurden, sind in seinem Buch nachzulesen. Die Süddeutsche hat ihm das erlaubt. So. Und auch wieder eine sehr lange Recherche, sehr langer Text, und nach dieser Recherche erscheint das jetzt schon wieder nicht, dieser Text, wobei schon, ne, liegen ja auch wieder einige Jahre dazwischen, Und er zitiert da aus einer Mail, die er bekommen haben will. Er zitiert die aber nur indirekt und sagt, meine Geschichte würden, so habe ihm ein Stellvertreter des Chefredakteurs begründet, meine Geschichte würde von etlichen mehr oder weniger Rechten als Testat dafür genommen werden, dass sie ungerechtfertigterweise verfolgt würden. Er wisse, das stünde bei mir so nicht, aber trotzdem würden viele es so wahrnehmen. Mhm. So, das ist natürlich ziemlich problematisch, das ist vollkommen unjournalistisch. Ne? Dein Text mag zwar stimmen, aber wir drucken den nicht, weil den andere dann als Entschuldigung nehmen könnten, ja, und dass wir dann da blöd dastehen. Und, so. Und das ist so ein bisschen der Sprengstoff des Buches. Wir wissen nicht, ob diese Mail es so gegeben hat. Er hat auch nur indirekt draus zitiert. Ich habe bei der Süddeutschen Zeitung angefragt und da hieß es, vor allem sei ein Teil der Geschichte vor allem so aufgeschrieben, als wenn er persönlich dabei gewesen wäre, also der Reporter, dabei war er es gar nicht.
Ein altes Problem, ja.
Aber also auf diese Mail ist man da gar nicht groß eingegangen, von wem die jetzt stammen könnte, aber das war jetzt eher die Begründung. Also man sieht das, glaube ich, so ein bisschen anders. Und in der Süddeutschen Zeitung ist auch so ein bisschen zu hören, über die Deutsche Bank haben wir schon ganz viel kritische Geschichten veröffentlicht und so weiter. Aber das ist nun eben die Story von Meinhard. Also diese zwei Reportagen geht es halt.
Genau. Und bei der zweiten Reportage hat er ja dann auch geschrieben, dass ihn das eben an die DDR erinnert hat, weil da auch teilweise Geschichten nicht veröffentlicht wurden mit einer ähnlichen Begründung nach dem Motto, ja, das mag zwar so stimmen, aber das kann der in Anführungsstrichen Klassenfeind, dem würde das vielleicht in die Hände spielen. Ja,
ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, und dann höre ich auch auf, weil im Grunde sagt er mit seinem Buch, es ist im Westen, im freien Westen, nicht anders als in der DDR, als meine Reportagen mir aber ganz offen um die Ohren geflogen sind. Da haben wir gesagt, dass sowas, diesen Dreck bringen wir nicht. Mhm. Und im Westen ist das auch nicht von oben per Dekret, ja, in der Demokratie, im Gesamtdeutschland, sondern Einzelne entscheiden aufgrund ihrer Gesinnung oder Überzeugung, was erscheinen darf und was nicht. Das ist sozusagen seine These.
Ja, genau, und er sagt ja auch, dass wir dann irgendwie immer schon so verbindlich noch freundlich verpackt. Ja, man sagt ihm nie direkt, warum es nicht veröffentlicht wird oder den, wie er meint, wahren Grund, sondern da werden halt so verklausulierte Mails geschrieben irgendwie. Es werden sachliche Gründe gesucht, die seiner Meinung nach irgendwie aber nicht zutreffen. Ja, und aber unterm Strich ist es wie in der DDR. Ja,
ja, also mein Kollege Marc Reichwein und ich haben da ein längeres Stück drüber geschrieben. Marc kennt sich ziemlich gut aus, auch sozusagen in dieser ostdeutschen Szene. Wir verlinken das mal, also auf wen er sich da beruft, der Birk Meinhard. Tatsache ist halt, dass er ausgestiegen ist, dann hat er nur noch Bücher geschrieben. Er hat sich ja vor allem auch als Schriftsteller verstanden. Hat nochmal einen Anlauf genommen, 2017 für die SZ zu schreiben, wie er sagt, weil er Geld brauchte. Und auch das ist damals nicht erschienen. Das war eine Reportage über Rammstein, den Drohnenkrieg der Amerikaner. Er glaubt oder sagt halt, ja, da gab es wahrscheinlich Vorbehalte gegen den Text, weil man doch so NATO-freundlich sei bei der Süddeutschen Zeitung, wobei die auch relativ auch vor ihm schon ausführlich über diesen Drohnenkrieg berichtet hatten. Das ist auch gut, so ein bisschen strittig.
Da hat er aber auch ja geschrieben, dass er den Text sogar absichtlich einseitig und sehr stark gegen die USA und so weiter geschrieben hat. Und er sagt dann im Buch so ein bisschen, ja gut, aber andere Sachen sind auch total einseitig in der Zeitung.
Genau, so. Und jetzt am Ende steht eigentlich nur noch der Hass. Ja? Ja. Also man kann ihm in diesem Buch ganz gut zuschauen dabei, wie er von der Begeisterung eigentlich in die totale Ablehnung gerät. Er schließt dann noch ein Abo ab nachher. Ja. Schon nicht mehr dabei ist, nur um zu lesen, was die Kollegen für einen
Kram schreiben. Er sagt dann ja so schön, so ein verbilligtes Schnupper-Abo, ja, was so billig ist in seiner Beschreibung, dass es die Zeitung gar nicht wirtschaftlich tragen kann, und er schließt es dann so ein bisschen ab, ja, haha, so nach dem Motto, damit schädige ich die ja noch, und dann nur damit er das liest und sich darüber aufregen kann, was die jetzt wieder da Einseitiges berichten, ja.
Total.
Also, das ist dann die blanke Verachtung und so. Und ja, vielleicht schon Hass, wie du sagst.
Er schreibt ja selber, ich hasse die Zeitung.
Ah ja,
so.
Okay.
Und ja, also ist ein total interessantes Buch. Es ist sehr, sehr subjektiv geschrieben, aber das muss es ja auch sein. Das ist sozusagen ist keine Recherche im eigentlichen Sinne, sondern so meine Trennung von dieser Zeitung. Er hat es als seine Zeitung empfunden und jetzt war sie das eben nicht mehr. Es sind auch einige, finde ich, bedenkenswerte Aspekte dieses ganzen Komplexes da drin. Ja, er beschreibt zum Beispiel auch, wie er also sich mit einem Nachbarn trifft, der irgendwie Unternehmensgründer, Wissenschaftler ist, der ihm dann sagt, Mensch, das ist doch alles von oben gelenkt, oder? Also so etwas, wo man denkt, würde das wirklich ein schlauer Mensch sagen, wissen die das nicht, dass das nicht stimmt? Und er ist dann derjenige, der sagt, nein, das ist nicht so. Das auf keinen Fall gibt es da irgendwelche Anweisungen. Und dann sagt er, aber es ist noch viel schlimmer, denn es gibt da Einzelne, die entscheiden das einfach so. Ja, und das ist eigentlich noch viel schlimmer als das in der DDR. Also hochinteressant auf vielen Ebenen, aber man muss halt, glaube ich, dem Autoren, wie in jedem guten Buch, wo subjektiv geschrieben wird, man tut immer gut dran, dem Autoren bis zu einem gewissen Grad auch zu misstrauen. Ja,
ja gut, aber das liegt ja in der Natur der Sache bei sowas Subjektivem.
Ne?
Also der Anspruch dieses Buches ist ja jetzt nicht hinzugehen und sagen, die definitive Faktenabrechnung mit der Süddeutschen Zeitung. Bei Übermedien ist ja von Stefan Niggemeier auch eine sehr lange Rezension zu dem Stück erschienen, also zu dem Buch erschienen, wo er auch mit der SZ gesprochen hat, wo er nochmal Artikel ausgräbt und nachweist, dass es eben nicht so war, wie es in dem Buch der Eindruck erweckt wird. Also zum Beispiel, dass in irgendeiner Pegida-Reportage gar niemand von den Demonstrierenden zu Wort kam. Und dann sagte er aber, da sind so und so viele andere Artikel erschienen, wo Demonstranten oder Pegida-Leute zu Wort gekommen sind. Ne? Aber ich glaube, das führt, also da argumentiert man auf zwei verschiedenen Ebenen. Ne? Weil das Buch ist, glaube ich, schon als eine reine, so eine Ich-Geschichte, eine subjektive Geschichte, wie ich meine Zeitung verlor. Ja? Er beschreibt es aus seiner Perspektive. Und das andere wäre dann die Frage, ja Moment, ist das alles, was der so erlebt hat, tatsächlich Fakt? Nee, ist es nicht. Ja, aber kann es ja auch gar nicht sein. Er kann ja nur sein Bild zeichnen und nicht das übergeordnete Bild. Und das wird natürlich manchmal gerne so ein bisschen vermischt, diese Ebenen. Ne?
Muss man halt nur wissen und muss man auch mit umgehen als Leser, das sozusagen als eine Sichtweise, hochinteressante Sichtweise zu sehen, aber auch nicht mehr und nicht weniger. Und es ist auch kein Beleg dafür, dass eben diese These stimmt. In sozusagen in den Zeitungen wird heute sozusagen herrscht ein Meinungsdiktat. Das aber auch kein völlig Thema ist, was man einfach so wegwischen kann, das steht auch fest. Deswegen ist es ja auch, wird es wahrscheinlich auch ein viel gelesenes Buch werden, weil sich zunehmend auch Leute dafür interessieren, wie funktionieren Medien, wer macht die Medien, sind die gelenkt oder eben nicht und wenn ja, wer lenkt sie? Ja, und vielleicht kommen wir damit kurz zu einem Beispiel aus den USA, wo diese Diskussion, finde ich, noch deutlich, ja fast schon hysterischer
geführt wird. Ja, auf jeden Fall schärfer, ne? Gab es nämlich auch den Fall, dass sich jemand abgewandt hat von seiner Zeitung, von ihrer Zeitung. Das ist nämlich die Redakteurin Barry Weiss, die recht prominent hingeschmissen hat bei der New York Times. Frau Weiss war da Redakteurin für die Meinungsseiten, diese sogenannten Op-Ed-Seiten, wo eben Meinungsartikel und vor allem auch Artikel von Gastautoren veröffentlicht werden. Und ihr Chef war ja der Mann, wie hieß er noch, du weißt es bestimmt, der neulich da...
James Bennett.
James Bennett, genau, da haben wir neulich drüber gesprochen. Der war der Chef der Meinungsseiten bei der New York Times, der ging oder musste gehen, weil dann nämlich so ein Gastbeitrag veröffentlicht wurde, wo der eine Politiker, glaube ich war es ein Politiker, geschrieben hat, Send in the Troops, also der so sehr, sehr scharfe Thesen vertreten hat, wie jetzt mit diesen Unruhen oder dieser Stimmung in Amerika umzugehen ist. Und dann stellte sich heraus, der Bennett hatte den gar nicht gelesen vor der Veröffentlichung. Da gab es einen riesen Aufschrei, dass sowas eigentlich nicht veröffentlicht werden dürfte in der New York Times. Und der ist dann gegangen. Und die Barry Weiss war eben ja unter ihm angestellt im Meinungsressort der New York Times und hat jetzt ihre Kündigung eingereicht und hat es verbunden mit einem Kündigungsschreiben. Die hat nicht gleich ein ganzes Buch geschrieben, aber immerhin einen ausführlichen Kündigungsbrief an den Herausgeber, an den Verleger. Und das hat sie auch öffentlich gemacht, ja, ihr Resignation Letter. Und die beschreibt dann also auch so ein
also aber noch viel schärfer, als jetzt der Meinhard es bei der Süddeutschen tut, ein viel schärferes Klima der Repression in der Zeitung New York Times, dass so andere, so sie sagt es ja von sich, so zentristische Middle-of-the-Road-Stimmen gar nicht mehr zugelassen werden, dass man als Nazi oder Rassistin beschimpft wird in der Redaktionskonferenz, wenn man da so eine zentristische Haltung hat, ja, und keine linke Haltung. Und dass da Sachen nicht veröffentlicht werden und das ist auch nicht mehr ihre Zeitung. So ein bisschen kommt sie zum gleichen Schluss dann, ja. Genau. Nur halt viel schneller, viel radikaler und in einem viel schärferen Umfeld. Da hat sich die New York Times eigentlich dazu geäußert. Ich habe da
nichts gesehen. Nee. Also AJ Salzberger, der Herausgeber, der da auch direkt angesprochen wird, weil die Meinungsleute auch direkt dem Herausgeber unterstellt sind und nicht dem Chefredakteur der New York Times. Das ist in amerikanischen Zeitungen so sortiert, dass die einen da, die anderen da, ja, und keine Kontakte möglichst, also soziale Kontakte natürlich schon, aber keine Vermischung, ja. Mhm. Auch der Autoren, also der eine schreibt, reportet und der andere meint, ja, schreibt Kommentare. Ich glaube, die haben das nicht kommentiert. Ne? Also sie schreibt ja sehr viel über dieses Wrong Think, nennen die Amerikaner das ja, also das falsche Denken eigentlich, das Denken, was nicht mehr zulässig ist nach ihrer Meinung, was man nicht mehr äußern darf, ohne eben gemobbt zu werden. Barry Weiss war das auch, die direkt nach diesem Skandal um diesen Kommentar, nachdem aufgrund dessen der James Bennett gehen musste, geschrieben hat, das ist eigentlich ein Konflikt, ein Generationenkonflikt, wir haben es eben auch schon angesprochen, zwischen den Wokes, ja, den jungen Aufgeweckten, die aber sozusagen sehr inklusiv denken und alle sozusagen Befindlichkeiten abdecken und dafür auch mal riskieren, dass man mal was nicht macht, wenn es nicht zur politischen Haltung irgendwie da beiträgt, und den Liberals, die so über 40 sind und die sagen, ja, wir sind zwar Liberale, aber Meinungsfreiheit ist uns, also wir sind Demokraten ja vor allem, aber Meinungsfreiheit ist uns so wichtig, dass wir auch Beiträge abdrucken von eben zum Beispiel diesem republikanischen Senator, die uns vielleicht gegen den Strich gehen, weil wir es für wichtig erachten, alle das gesamte politische Spektrum abzubilden.
Wobei, da hatten wir es ja auch schon beim letzten Mal. Ich fand ja, der eigentliche Hauptvorwurf, den man dem Bennett machen musste, war, dass er den Text nicht gelesen hatte.
Ja, aber ging es danach wirklich nur noch darum?
In der Debatte ging es dann eher auch darum, dass der Text überhaupt erschienen ist, aber man konnte dann nicht mehr so argumentieren, wie du eben berechtigt argumentiert hast, ja, also dass die, ja, diese in Anführungsstrichen Liberals sagen, wir müssen auch so andere Meinungen zulassen, aber man muss die halt vorher auch angucken, diese anderen Meinungen, ja, bevor man die veröffentlicht.
Das war natürlich saublöd, dass er das
nicht gelesen. In dem Moment hat er praktisch jede Argumentationsgrundlage verwirkt gehabt, also einen Text rein erlaubt, so einen brisanten Text, das ist ja klar, wenn einer da schreibt, send in the troops, irgendwie ein Republikaner, dass das Zündstoff hat, und das, da muss der Chef der Meinungsseite natürlich vorher informiert sein und sagen, entweder sagen, Moment, nee, so können wir das nicht veröffentlichen, aus den und den Gründen, oder er sagt, okay, ist eine andere Meinung, ist zwar eine sehr, sehr zugespitzte, extreme Meinung, aber aus den und den Gründen veröffentlichen wir die trotzdem, ja. Aber er kann nicht sagen, oh, habe ich nicht gelesen, naja, dumm gelaufen.
Ja, klar. Ja. Also die Weiss schreibt dann noch in ihrem Resignation Letter, glauben Sie nie einem Redakteur oder Verleger, der Sie dazu drängt, gegen den Strich zu bürsten. Irgendwann wird der Verleger dem Mob nachgeben. Der Redakteur wird gefeuert oder versetzt und Sie bleiben im Regen stehen. Das ist schon, also, wie du auch gesagt hast, schon ein bisschen radikaler nochmal formuliert, ne? Und beschreibt so ein Klima, ob das, tja, wenn es so ist, also schlimm,
Es gab ja keine offizielle, zumindest keine uns jetzt bekannte offizielle Stellungnahme der New York Times. Es gab aber auf Twitter, soweit ich gesehen habe, ein paar Stimmen auch aus der Zeitung, die schon diese Zustandsbeschreibung widersprochen haben, die gesagt haben, nee, ganz so war es jetzt auch nicht. Gerade diese Schilderung, dass man in Redaktionskonferenzen so runtergemacht worden sei, als Nazi beschimpft, würde so nicht zutreffen. Keine Ahnung, ich war nicht dabei, wir waren alle nicht dabei in diesen Konferenzen, aber es scheint mir schon so, dass auch in diesem Fall von Barry Weiss, dass die sehr stark emotional da angegriffen ist und reagiert auch mit diesem Brief. Ich finde ja persönlich auch dieses Format des offenen Briefs immer ein bisschen komisch, also
dass man dann so sagt, ich schreibe jetzt dem Salzburger einen Brief, okay, und dann stelle ich den gleich auch noch auf meine Webseite, wohl wissend, dass das für eine Riesenwelle sorgen wird. Das ist ja dann beabsichtigt, ne, diese Klar. Debatte anzufeuern noch. Ich finde, dann sollte man auch nicht das Format des Briefes wählen, sondern gleich sagen, ich schreibe jetzt einen Artikel oder so. Ja. Ich finde ein bisschen das Format auch so dann daneben.
Ah, das ist vielleicht eher eine Stilfrage, ne? Dass sie natürlich, dass sie natürlich nicht vollkommen in trüben Gewässern fischen und irgendwie auf Populismus aus sind, das ist auch klar, denn es gab jetzt gerade eben, das war kein Brief, sondern eine Art Statement von mehr als 150 Intellektuellen, die mehr Liberalismus eingefordert haben, eben auch in den Medien. Und Unterzeichner sind beispielsweise Anne Applebaum, Margaret Atwood, Ian Buruma, Noam Chomsky, Jeffrey Eugenides, auch Daniel Kehlmann, der deutsche Autor, Salman Rushdie, und die sagen also, es gibt gleichzeitig natürlich die heftige Proteste gegen Rassismus, für mehr soziale Gerechtigkeit, total wichtig, notwendig und überfällig, sagen sie, aber gleichzeitig werden moralische Einstellungen, ich zitiere mal, und politische Bekenntnisse, die jede offene Debatte und das Aushalten von Differenzen zugunsten einer ideologischen Konformität geschwächt. Wollen Sie damit sagen, also es gibt ja diesen auch eher populistischen Begriff des Meinungskorridors, dass der in dieser Zeit sich verengt, dass die Intoleranz gegenüber Andersdenkenden abnimmt, und Andersdenkende sind in dem Fall alle, die nicht sozusagen links von der Mitte stehen, eine öffentliche Anprangerung und Ausgrenzung sowie die Tendenz, komplexe politische Fragen in moralische Gewissheiten zu überführen, und dann nochmal wörtlich, Redakteurinnen werden entlassen, weil sie umstrittene Beiträge gebracht haben, Bücher werden wegen angeblicher mangelnder Authentizität zurückgezogen. Journalistinnen dürfen über bestimmte Themen nicht schreiben. Gegen Professorinnen wird ermittelt, weil sie im Unterricht gewisse literarische Werke zitiert haben und so weiter und so fort. Und das sind, diese Unterzeichner sind ja nicht irgendwelche Hanseln, die jetzt alle irgendwie Verschwörungstheorien verbreiten. Nee,
es sind auch keine Rechtspopulisten ernst oder so. Zu nehmen. Ja, klar.
Aber nochmal, ich glaube, in den USA, da gibt es.
Bezieht sich alles jetzt Beispiele, auf die USA, ne, was du jetzt gesagt hast, muss man
ein bisschen sagen. Härter. Also da gibt es auch einige Fälle, wo man wirklich sagt, Donnerwetter, das ist jetzt aber harter Tobak, wenn ihr das als Gesellschaft und auch als sozusagen Kultur, Medienszene nicht mehr aushaltet, was dann manchmal an Meinungen, die einem vielleicht nicht passen oder so, verbreitet wird.
Ja, und dann, um das Ganze nochmal von der Faktenlage abzuschließen, gab es noch einen Fall, nämlich Andrew Sullivan, prominenter Autor beim New York Journal war der, ne?
New York Magazine.
New York Magazine, Entschuldigung. Und der hat auch so ein Statement jetzt veröffentlicht, dass er da jetzt aufhört, weil seine Sicht offenbar nicht mehr gefragt ist. Er ist bekannt, auch als bekennender schwuler Autor, war einer, ja, prominenter Autor in den USA, der sich geoutet hat schon vor längerer Zeit, und sagt von sich selbst, ja, dass er halt seiner Meinung nach halt eher liberal ist und aber als konservativ angesehen wird. Und er schreibt ja in seinem Stück auch, der Konservativismus, oder den ich vertrete zum Beispiel, ist eher für Gleichstellung von LGBT-Leuten. Er hat Obama gewählt, er ist gegen Trump und so weiter und so weiter. Also er zählt da eine ganze Reihe von Sachen auf, wo man so sagen muss, na gut, eigentlich ist es doch ja linksliberaler oder ein Liberaler, aber er wird in seiner Sicht als stramm konservativer gesehen von dieser Woken-Generation, und deswegen nicht mehr sei er nicht mehr gefragt, und deswegen nimmt er jetzt seinen Hut da. Auch relativ hart, ja, was er da
schreibt. Sein Ton war aber nicht so beleidigt, ne?
Er hat gesagt, ist schon okay, wenn ihr das so wollt, man machen.
Weil die Medien sind ja keine, es gibt keinen Anspruch für irgendwen irgendwo zu schreiben oder zu veröffentlichen, und wenn die nicht mehr wollen, dann wollen sie halt nicht mehr.
Ja, genau. Wobei das natürlich auch ein Stilmittel von ihm war, ne? Dass er dieses so bewusst lässige, so mir doch egal, dann gehe ich halt woanders hin, ja.
Finde ich aber deutlich souveräner.
Ist souveräner.
Als manche beleidigte Reaktion.
Wobei man sagen muss, der Reaktion, hat natürlich auch schon eine eigene Gefolgschaft irgendwie so an Lesern, die den sicherlich gut finden. Mhm. Ich habe gelesen, dass der jetzt zu so einem neuen Newsletter-Dienst geht, ja. wo der so einen eigenen Newsletter dann aufzieht, den man vielleicht auch
aktiviert doch seinen abonnieren alten kann. Eigentlich,
hab das ich Blog. So
verstanden.
Ja. Ja, ja, genau.
Ja. Mhm.
Aber der macht dann auch so mit Newslettern. Das ist so, so ein neuer Dienst, wo du so selbst so aus der Box ja so Newsletter machen kannst, die auch mit Abo-Modellen versehen kannst oder so. Ne?
Ja.
Aber das ist,
wenn du an der eigenen Marke bist,
genau, dann kann man sowas machen.
Dann geht das.
Ja. Mhm.
Gut. Ja. In diesem Zusammenhang nur noch ein Abbinder. Wir verlinken noch einen weiteren Artikel, den ich sehr hoch und sehr interessant und spannend fand. Ein Gastbeitrag, der in der Zeit erschienen ist. Der hieß Die linken digitalen Spießer, der sich auch eben mit diesem Komplex auseinandersetzt.
Genau. Und es gab auch noch diesen Artikel im Wall Street Journal, wo auch die Redaktion einen Brief geschrieben hat an den Herausgeber und CEO des Verlages, dass sie Angst haben, dass nicht mehr alle Meinungen und alle Stimmen Gehör finden. Ja, wobei man da sich auch drüber aufgeregt hat. Also die, wenn ich das richtig verstanden habe, waren die Leute, die den Brief jetzt vor allem geschrieben haben, nicht besorgt, dass keine konservativen Stimmen gehört werden, in Anführungsstrichen, sondern da hat man sich aufgeregt, dass eben ein Beitrag unter anderem von Vizepräsident Mike Pence veröffentlicht wurde, auch so ein Meinungsstück, wo der praktisch eine zweite Corona-Welle in den USA geleugnet hat. Und da haben die gesagt, das ist definitiv faktisch falsch und sowas. Also die Forderung der Leute, die diesen Brief geschrieben haben, war, auch die Meinungsartikel müssten gefaktcheckt werden, die müssten durch ein Korrektiv gehen und da könnte man nicht alles verbreiten, was man einfach so will, wenn es halt falsche Tatsachenbehauptungen sind. Können wir auch nochmal verlinken. Und die Debatte geht sicherlich weiter und so ein bisschen der Schluss ist, also das ist ein globales Phänomen wohl, zumindest bei uns gibt es das, als auch in den USA. In den USA ist man da aber wie so häufig weiter, in dem Sinne, dass es auch deutlich eine schärfere Debatte ist, dass der Streit da auch mit viel härteren Bandagen ein Stück weit unversöhnlicher auch ausgetragen wird als bei uns. Bei uns ist alles immer noch ein bisschen so gepflegt, gedämpft. Und eigentlich ist es auch besser so, oder?
Finde ich schon, ja.
Ja, dass es nicht so ganz so hart zugeht.
Ja.
Gut, machen wir da ein Schleifchen drum.
Ja.
Und
was gab's noch?
Was gab's noch? Ich schaue mal auf unseren Plan. Moment. Die Stammbaumforschung. Oh je, jetzt geht's gleich so deprimierend weiter. Der eine oder andere mag es mitbekommen haben. Es gab ja diese Krawalle auf dem Schlossplatz in Stuttgart neulich, jetzt auch in Frankfurt auf dem Opernplatz. Aber vor allem der Stuttgarter Fall hatte auch noch so einen Medienaspekt. Da kam nämlich der Begriff Stammbaumforschung oder Stammbaumrecherche plötzlich. Der poppte in ganz vielen Medien sehr prominent hoch, wurde dann auch in den sozialen Medien extrem stark aufgegriffen. Die Sache ist die, dass es hieß, die Stuttgarter Polizei bzw. der Polizeipräsident dort habe angekündigt, er würde landesweite Stammbaumrecherchen betreiben, um herauszufinden, welcher Abstammung die Tatverdächtigen dieser Unruhen sind. Und das gab natürlich einen riesen Aufschrei, weil es klingt schon so ein bisschen nach NS-Sprache, ja, nach so völkischem Gedankengut, Stammbaumforschung. Und da haben ganz viele Leute haben das kritisiert, Medien haben das kritisiert, Politiker haben das gleich kritisiert auf Twitter, Riesenaufregung. Und dann kam aber am Ende raus, dass der Polizeipräsident das gar nicht gesagt hat, sondern ein Stadtrat von den Grünen aus Stuttgart hat diesen Begriff benutzt. Das war der Moment, ich habe es hier gleich. Marcel Roth hat es auf Facebook geschrieben. Ja, der hat später dann gegenüber der Wochenzeitung Kontext, die in Stuttgart erscheint, gesagt, er habe das als Zuspitzung so formuliert, weil der Polizeipräsident hat nur gesagt, man würde wohl landesweit in den Standesämtern, bundesweit Recherchen in Standesämtern betreiben. Und da hat er halt Stammbaumrecherche draus gemacht. Ich fand, es war wieder so ein Fall, wo eben irgendwas auf Facebook steht. Es wird zugespitzt auf Facebook. Es wird einfach sofort übernommen. Die Medien übernehmen das. Das haben auch dann die beiden Stuttgarter Zeitungen, die Stuttgarter Zeitung und die Stuttgarter Nachrichten haben diesen Begriff von diesem Facebook-Posting sofort übernommen in ihre Berichterstattung. Dann hat die dpa diesen Begriff auch weiter verbreitet. Allerdings hat die dpa in ihrem Artikel, muss man sagen, schon reingeschrieben, dass der so gar nicht gefallen ist vom Polizeipräsidenten. Trotzdem hat es für eine Explosion in der Berichterstattung über diese Sache geführt. Weil immer so das ist, wenn die DPA irgendwas bringt, bringt es halt sehr, sehr viele Medien gleichzeitig auch, weil die diesen DPA-Ticker einfach teilweise veröffentlichen. Und ich fand, es war wieder so ein schönes, oder eigentlich ein hässliches Beispiel für diese, einfach für, ja, für diese alte Herdentrieb-Geschichte. Es steht irgendwas auf Facebook, es wird von irgendeinem Medium übernommen, es geht in die DPA rein, es übernehmen andere Politiker auf Twitter und auf einmal hast du eine Situation, dass irgendwas so wie so ein Faktum im Raum steht, was aber eigentlich gar nicht so passiert ist.
Ja, tja, also, ja, schade. Also das sind halt auch so Fälle, die...
Und es passiert halt immer wieder.
Insgesamt, ne? Schaden. Ja. Ich meine, man kann sich da, ich bin so ein bisschen zögerlich, weil man selber sich gar nicht, ich könnte jetzt nicht sagen, das würde mir nie passieren.
Ja, sowas, klar.
Dass man sich so mitreißen lässt. Das ist ja auch so ein grundsätzliches Phänomen, über das wir schon sehr häufig gesprochen haben. Aber man sollte es natürlich um jeden Preis zu vermeiden versuchen.
Ja, ja, klar. Vor allem, wenn es um so heikle Fälle geht. Gut. Dann weiteres Thema. Dennis Yücel ist in Abwesenheit verurteilt worden zu über 2 Jahren und 9 Monaten, also zu zwischen 2 Jahren und 10 Monaten in Istanbul von einem Gericht wegen Terrorpropaganda, angeblich für die PKK. Dein Kollege von der Welt ist ja bekannt, der saß lange in der Untersuchungshaft da in der Türkei und man hat ihm vorgeworfen, Volksverhetzung und Propaganda für die Gülen-Bewegung. Von diesem Vorwurf ist er freigesprochen worden, aber eben wegen diesen anderen Vorwürfen verurteilt. Er selber war natürlich nicht da. Wäre er auch schon blöd, wenn er zu diesem Prozess erscheint. Er hat dann in einem Artikel bei euch in der Welt gesagt, er würde alles so wieder machen und hat den Urteilsspruch als skandalös natürlich auch bezeichnet. Ja, kann man auch wohl nicht anders sehen. Ne? Also die einhellige Meinung, zumindest auf unserer Seite, ist, es ist eindeutig ein politisches Urteil, was da gefällt worden ist, was halt schlechtes Licht wirft auf die Pressefreiheit in der Türkei, aber ist jetzt ja auch nicht so ganz neu.
Wenn es noch eines Beweises
bedurft hat,
hätte.
Also das ist eigentlich klar, dass das da sehr, sehr schlecht darum bestellt ist.
Tja, schlimm.
Aber auch,
ja, auch wichtig, das nochmal zu nennen als ein wichtiges Ereignis der vergangenen Woche.
Genau.
Und was wir bislang noch gar nicht hatten, war Corona. Ne? Jetzt aber doch nochmal mal wieder ein Corona-Thema. Ich vielleicht... Na, mal sehen, wie uns dieses Thema noch weiter beschäftigen wird. Ich hoffe nicht allzu sehr, aber unstrittig ist, und das haben wir auch schon mehrfach besprochen, ist es ja, dass die Corona-Krise die Medien sehr stark trifft, nämlich wirtschaftlich vor allem. Da wird es noch die ein oder andere, glaube ich, Stellenabbauerklärung, vielleicht sogar Einstellung geben, muss man mal sehen. Bauer Media hat in Australien, glaube ich, die halbe Presselandschaft platt gemacht, die sie erst aufgekauft haben und jetzt quasi
Bauer,
einstellen.
Bauer hat in Großbritannien auch das Musikmagazin Q eingestellt wegen Corona-Krise. Fand ich persönlich auch total schade. Also so in meiner Jugend war das immer so für mich das coole Musikmagazin aus Großbritannien gewesen.
Ich hab mir das, aber hast du es abonniert?
Nee, natürlich nicht. Ja gut, mein Gott, ich bin jetzt ja auch hier. Ja,
ich weiß. Hab mir
aber früher das Q-Magazin teilweise am Bahnhofskiosk gekauft für Unsummen Geld. Da konnte man das ja noch nicht im Internet so beziehen und so. Und es war dann immer so eine tolle Sache. Und das fand ich... Weil ich halt auch so eine Beziehung zu dem Magazin irgendwie hatte, ja. Wenn jetzt die Vogue in Australien eingestellt wird, auch schade, aber ja, das ging mir jetzt nicht so nah.
Ja, so, aber ein anderer Fall ist der Guardian, also die britische, renommierte britische Zeitung, wir hatten neulich mal drüber gesprochen, die haben ja jahrelang sehr, sehr hohe Verluste erzielt, bis zu 1 Million Pfund in der Woche verloren, also miese gemacht, und jetzt hatten die sich langsam so wieder ein bisschen berappelt, da gab es einige Erfolgsmeldungen, was die digitale sozusagen Einnahmen anging, die setzen ja auch anders als andere Zeitungen nicht auf Bezahlschranken oder Bezahlabos, sondern es ist frei verfügbar, jeder Inhalt, und wollen das über andere Einnahmequellen und Werbung und so weiter finanzieren. Man kann natürlich dem Guardian auch so Geld geben.
Ja gut, sie setzen sehr stark auf dieses Mitgliedermodell, auf diese Community, wo sie immer sagen, wir wollen, dass ihr uns unterstützt, und dass die, sie wollen halt praktisch nicht eine Zwangszahlung, sondern die Leute sollen praktisch überzeugt werden, dass es das wert ist.
Wie die
Genau, die Taz hat in Deutschland ein ganz ähnliches Modell, aber ist natürlich ein viel kleineres Medium. Der Guardian wird ja auch global gelesen, weil er englischsprachig ist, eben auch eine viel größere Redaktion hat, Zeitung ist. Ja, aber da gab es jetzt diese in diesen Tagen eine schlechte Nachricht. Die haben jetzt in ihrem aktuellen Geschäftsjahr, wie sie sagen, über 27 Millionen Euro verloren an Umsatz und wollen bis zu 180 Jobs streichen, auch zahlreiche in der Redaktion.
70 wurde genannt. Als
Weil sie eben sagen, wenn sie diese Maßnahmen nicht treffen würden, könne das Medium nicht überleben. Und sie wollen aber weiter an diesem freien Modell festhalten, also keine richtige harte Bezahlschranke jetzt einführen, sondern weiter auf dieses Community-Modell setzen. Ja, bin mal gespannt. Das ist natürlich in so einer Krise, sitzen die Euros dann doch nicht mehr so locker bei vielen Leuten. Wenn jetzt Leute auch Angst um den eigenen Job haben, ist es vielleicht auch schneller, dass man so eine freiwillige Unterstützung streicht oder einfach nicht mehr macht, wie wenn ich jetzt ein laufendes Abo habe vielleicht, wo es noch ein Jahr läuft und dann denke ich mir, ja, lass ich es halt noch weiterlaufen und so. Ne? Also ich glaube, dass so ein Medium, was auf so ein Modell setzt, eben auch in seiner Einnahmensituation viel volatiler dasteht als ein anderes Medium, was eben so ein traditionelleres Abo-Modell verfolgt.
Total, ja, ist richtig. In dem Zusammenhang noch erwähnt sei eine Studie, die mit Mitteln der EU finanziert worden ist, von der European University, von dem European University Institute, ja, und die hat nun auch festgestellt, dass der Journalismus gefährdet ist. Das klingt jetzt sehr allgemein, aber sie beziehen sich auf Drohungen, explizite Drohungen gegen Journalisten, beispielsweise in Ungarn, anderen Ländern, aber auch auf die schlechte wirtschaftliche Lage. Also der Journalismus von mehreren Seiten unter Druck. Und die EU-Kommissarin Vera Jourová hat dann auch nochmal betont bei der Vorstellung dieser Studie, dass die Vielfalt der europäischen Medienlandschaft, Zitat, extrem gefährdet sei.
Also, ach du liebes bisschen.
Ja. Ja, okay. Und jetzt wollte man helfen, aber man will natürlich nicht so richtig unterstützen, weil Presseförderung ist auch ein heikles Thema, Subventionen, ne? Mhm. Die meisten Zeitungen wollen ja auch gerne, hoffe ich einfach mal, unabhängig sein und nicht eben von der EU oder sonstigen politischen oder Regierungen abhängig sein. Manche würden sich vielleicht gerne
an den, eine
an
oder
den
andere,
Hals des Staates werfen, andere nicht.
Ja, da sind also die oft so ein bisschen uneins, die Medien, die sagen dann häufig, nein, keine Förderung, aber wenn ihr den Vertrieb mitfinanziert, ist es schon okay. Mhm. Ja.
Ja.
Also
das,
ja.
Also auf jeden Fall, glaube ich, dient diese Studie dazu, nochmal das gesagt zu haben, was man aber dagegen tun kann, ohne dass es die Verlage, Medienhäuser selber lösen. Das sagen sie auch nicht. Und wahrscheinlich ist es auch, sollte es auch gar nicht unbedingt. Die Politik soll einfach die richtigen Rahmenbedingungen setzen, finde ich. Das klingt immer so pauschal, aber die sollen den Verlagen oder anderen Medienbetrieben das Leben nicht schwer machen. Aber bitte auch kein Geld geben. Das reicht schon, wenn wir den öffentlich-rechtlichen Rundfunk haben. Dazu ist er da.
Ja. Gut, und dann jetzt verlassen wir so ein bisschen das Terrain des, der ganz schweren Themen nochmal zum Schluss. Ende Juli, jetzt am 29. Juli, glaube ich, startet der Michelle Obama Podcast auf Spotify. Du freust dich bestimmt, oder?
Boah, ich kann so viele Podcasts nicht hören, weil ich keine Zeit habe, aber es ist natürlich folgerichtig. Ich meine, vielleicht wäre es besser, sie würde sich für das Amt der Präsidentin der USA bewerben, aber
so ein Podcast zu machen ist natürlich ein bisschen wahrscheinlich der angenehmere Job.
Sie hat es geht um die Beziehung zwischen Geschwistern, Kindeserziehung und Gesundheitsfragen.
Ja,
so lese ich.
Weiche Themen und auch partnerschaftlich.
Ja, so weich ist das nun auch wieder nicht.
Ja, aber doch so Familie. Also sie hat ja, die hat ja so ein Video schon online gestellt, wo sie das so ein bisschen skizziert, worum es gehen soll. Und ganz ehrlich, ich muss leider sagen, es ist nicht so meins. Also es ist eine tolle Frau, die Michelle Obama und so, aber jetzt so.
Ja, und? Ich kann doch,
das ja,
muss dir doch nicht gefallen.
Nee, muss mir nicht gefallen, deswegen sage ich auch, wer das mag. Ja. Aber ich glaube, da hängen wahnsinnig, also große Hoffnungen von Spotify dran, weil es natürlich ein mega Name ist. Michelle Obama wahrscheinlich, und die ist ja in den USA noch viel, viel populärer als bei uns. Und da zielt es wahrscheinlich auch in allererster Linie drauf, auf den US-Markt. Und da bin ich mal gespannt. Zahlen veröffentlichen die ja in der Regel auch nicht, was so Hörerzahlen betrifft. Aber wahrscheinlich wird es schon ein großes Ding. Der ist allerdings auch für die Gratisnutzer zugänglich. Wahrscheinlich dann mit mehr Werbung oder so. Keine Ahnung. Aber nicht nur für die bezahlenden Kunden von Spotify. Und die hat ja die Michelle mit ihrem Mann, dem Barack, zusammen so eine Produktionsfirma, Higher Ground. Die produzieren ja auch Dokus auf Netflix, ne? Sind so auf und wollen wohl auch noch mehr Podcasts produzieren dann für Spotify. Da kommt wahrscheinlich in der Zukunft noch mehr. Was ich auf Netflix gesehen habe von denen, also von dieser Firma, war diese Doku American Factory. Da ging es darum, dass so eine US-Firma von so einer chinesischen Firma übernommen wird und über diesen Clash of Cultures. Das war sehr interessant und auch amüsant teilweise.
Okay.
Gut. Ja. So viel dazu. Gut. Und dann noch was von der Produzentenfront von daheim. Stefan Raab arbeitet jetzt für RTL. Huch, was ist denn da los? Stefan Raab war ja immer von früher her das ProSieben-Gesicht gewesen. Ne? Hat für ProSieben wahnsinnig viele Shows gemacht. TV Total, diese ganzen Event-Shows wie WOC-WM, Turmspringen. Dann Schlag den Raab natürlich, diese endlose Live-Samstagabendshow, die wahnsinnig erfolgreich war, quotenmäßig, hat sich dann irgendwann zurückgezogen, produziert aber noch, hat auch immer mal wieder für ProSieben produziert, zum Beispiel diese Startup-Show, das Ding des Jahres mit Joko Winterscheid, die mehr so, naja, lief. Das letzte war jetzt, dass er ja auch für ProSieben wieder diesen Song-Contest gemacht hat, diese Alternative zum Eurovision-Song-Contest. Und jetzt war ein bisschen überraschend, dass er für die RTL-Group was macht, aber erstmal nicht fürs RTL-Programm primär, sondern für TV Now, für deren Streamingdienst, wird er eine Late-Night-Show produzieren. Ja.
Aber also man hört auf gleich Zweier, ne? Erstmal Stefan Raab macht das für RTL und dann Late-Night-Show, ja. Weil das ist ja schwieriges Terrain.
Aber er wird nicht moderieren. Ja. Das wurde auch schon gesagt, wer moderieren wird, ist noch nicht bekannt. Es soll eine Überraschung werden. Wir sind gespannt. Toll.
Alles ist immer eine Überraschung. Unsere Lieblingsphrase, wir haben noch viele Überraschungen im
Köcher. Pfeile im Köcher, ja.
Pfeile.
Nee, ja, lassen Sie sich überraschen.
Ja. Ja, lassen Sie sich
überraschen. Und ich bin mal gespannt, weil es wird jetzt auch wieder so als tolle TV Now, RTL ist ja super bemüht, dieses TV Now als so deutschen Streamingdienst zu etablieren. Und ich bin mal gespannt, ob sie das dann auch da drin lassen oder nicht auch, wie eigentlich alles mit Zeitverzug dann ins lineare Free-TV mit rüberziehen. Ja? Weil der Name Raab zieht halt, ja, und in der Verwertungskette haben sie bisher noch, ich glaube, jede Produktion oder fast jede Produktion, die sie auf TV Now exklusiv in Anführungsstrichen gestartet haben, haben sie dann auch später in irgendeinem RTL-Sender gebracht. Den Wendler ja auch, ja. Der lief ja auch mit großem Brimborium, diese Doku-Soap, Laura und der Wendler heiraten auf TV Now und dann wurde es dann doch auf Vox dann nochmal versendet.
Na gut, aber ich könnte mir vorstellen, dass Raab, das wird nicht ohne Abstimmung mit Raab passieren.
Ja, klar.
Der kann die Bedingungen im Grunde wahrscheinlich diktieren. Ja,
ja.
Allein diese Nachricht, da wird man bei RTL das ein oder andere fröhliche Lachen. Ich wollte jetzt erst sagen Champagnerkorken knallen. Ich finde das so abgeschmackt, diese Begriff, weil das auch so tendenziös ist. Champagnerkorken, ja, bitte. Aber auf jeden Fall ist es ich finde das so ein bisschen so, als wenn das so nahe liegt, als wenn man sich über, naja, ist egal.
Was?
Was ich eigentlich, ist egal. Ich habe mich jetzt gerade vergaloppiert.
Du redest dich im Kopf und Kragen.
Nee, das ist ja vollkommen harmlos. Ich finde einfach die Formulierung, da sind irgendwo einige Champagnerkorken geknallt, irgendwie bescheuert.
Okay.
Und ich wollte sie eigentlich benutzen und dann habe ich es runtergeschluckt. Ich wollte nur sagen, es ist für RTL schon ein Coup, Stefan Raab
als Produzenten. Die haben ja auch in der Pressemitteilung mehr oder weniger gesagt, wir sind so froh, dass der Raab da ist, der kann machen, was er will. Also nicht in diesen Worten, aber verklausuliert wurde es so rübergebracht.
Gut. Okay, so, ich glaube, wir machen mal zu hier.
Ja. Wir machen zu. Nächste Woche haben wir eine Sendung. Weißt du es auswendig? Ich glaube, ja.
Ja, haben wir.
Wir schauen dann nochmal auf den Kalender, was meinen Urlaub betrifft. Und ansonsten, wer es bis hierhin durchgehalten hat in dieser doch ein bisschen schwerlastigen Sommerausgabe.
Sollte eigentlich eine leichte Sommerausgabe
sein. Das ist nicht ganz gelungen.
Das ist nicht gelungen.
Nicht ganz gelungen, ja. Aber nicht trotzdem, nicht zu deprimiert sein. Draußen ist das Wetter gut. Und Lebe geht weiter. In diesem Sinne freuen wir uns. Wir kommen dann auch nach dem Sommer wieder in den Tritt und bleiben weiter.
Aber nächste Woche kommen wir wieder.
Ja, wir kommen
jetzt
wieder.
Jetzt nicht schon wieder, schon quasi verabschieden.
Nee, nur bis nächste Woche verabschieden.
Gut, also, genau. Bis dann.
Tschüss.